jetzt nein, geht nein, es nein. nämlich hier los.
Okay.
Mit Vollmond spricht man nicht aber
auch. Spreche auch nicht.
Ich mach mal.
Outtakes, Outtakes.
Das bringt nichts mehr, als drüber redet.
Ja, gut, ich bin neu in diesem Video.
Ich. In diesem Metier. Ja, gut.
Ich klaue jetzt auch eine. Mhm. Ich mache so ein bisschen mit dem Finger.
Sie sind noch ganz viele Spieße.
Ich frage mich, warum Strahlchen.
Ja, schon Grunde.
Falls der Bauer Freunde
erwartet. Das haben wir 6 Oliven, glaube ich. Spieße.
Muss ich nochmal. Nee, sind 7 Oliven. Dann kann der Stein, dann können wir das verfolgen. Das hätte mich auch sehr gewundert, weil es gibt die goldene Regel, die Herr Meier mal im Restaurant gelernt hat.
Warum? Immer ungerade?
Genau, immer ungerade bis 7. Weil bis 7 kann das Auge das sofort erkennen. Ja. Und
das ist etwas, was in diesem ganzen New X-Kram irgendwann mal wiederentdeckt wurde. Man soll nicht mehr als 7 Elemente oder 7 Navigationspunkte und so haben.
Wo hat man das denn?
Im User Experience Design. Wegen Kurzzeitgedächtnis und dass man sich so einmal merken kann.
Okay.
Dann versuchen jetzt halt alles irgendwie unter 7 zu halten, wo 7 Eingabefelder oder nur 7 Menüeinträge oder so.
Oder 7 Martini-Oliven.
Oder 7 Martini-Oliven.
Darum geht's. Und damit, werte Bildungstrinker, sind wir beim Thema. Das war jetzt so ein Start von hinten rum. Da hat der Bauer gar nicht gerechnet. Wir sitzen hier nämlich mal wieder im Büro, weil wir wieder so spät sind. Sonst würden wir in der Bar sitzen. Herr Bauer hat sich einen Martini-Cocktail mixen lassen. Von,
ganz
kurz von der Bettina oder von Jörg. Bettina was?
Ja, als Empfehlung, Bettina ist nix.
Sozusagen guter Arbeitstag.
Sehr guter Arbeitstag.
Herr Ungerer empfiehlt Frau Kupfermix.
Und ich trinke.
So soll es sein.
Kann ich leben.
Ich habe dann in sozusagen auf die Schnelle mir einfach in einen Tumbler auf Eis noch einen ganz ordentlichen Schuss Junipero Gin gießen lassen.
Einen Schuss.
Um sicher zu gehen. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit und Muße auf einen Martini zu warten. Ja, Herr Bauer hat nämlich schon einen Moment an der Bar gesessen, er hatte das Vergnügen, sich einen Martini mixen. Da braucht man ja auch Ruhe für. Also,
ja,
das muss man schon. Ich finde Martini schnell, also so gehetzt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich nehme den Gin auf.
Nein, also gehetzt wird er hier sowieso nicht.
Anders. Deswegen, ne? Hallo?
Aber nur, weichen.
Es gibt die innerliche und die
ja. Nein, aber Martini ist jetzt auch, ich muss mir eben schon fast rechtfertigen, aber er ist ja doch relativ einfach. Also es sind nicht so viele Zutaten.
Du rechtfertigen bei mir oder
was? Nein, nein, ich wurde eben schon gefragt, was das für ein Drink sei. Meinte halt, ja, Martini, klassisch einfach, aber gut. Und wollte mich dann gleich korrigieren, weil ich einfach gesagt habe und das immer so ein bisschen negativ konnotiert ist. Aber hey, es ist halt einfach. Aber es ist nicht schlecht. Das Wort eigentlich zurückerobern.
Stimmt. Es geht heute um den einfachen, aber nicht schlechten Martini. Auf keinen Fall schlecht, weil er ist einer meiner Lieblingsdrinks.
Kommt man in eine Bar und bestellt einen Martini. Einfach, aber nicht schlecht.
Genau.
Okay.
Diese legendären Barkeeper-Witze, kommt ein Mann in eine Bar und bestellt einen Martini. Oder? Martini-Cocktail. Wir haben ja heute telefoniert, kurz, haben wir Zeit, ja, wir haben Zeit, worüber wollen wir reden? Martini, da habe ich gesagt, oh mein Gott, das ist so ein riesiges Thema, da brauchen wir mehrere Kapitel. Wir starten sozusagen mit einer ersten Ideensammlung zum großen Thema Martini, weil selbst wenn wir einen Bildungstrinken-Podcast machen, könnte man eigentlich einen Martini-Cocktail-Podcast machen und würde wahrscheinlich problemlos auf 100 Episoden kommen, wenn man wöchentlich veröffentlicht und mindestens eine Stunde redet.
Es ist gut, wenn wir 2 Jahre frei haben, wissen wir was.
Genau, falls wir uns also mehr spielen, falls uns die Nische Trinken zu groß wird, konzentrieren wir uns auf Martinis im Folge-Podcast. Da kann man eine ganze Menge drüber reden. Das macht den Drink, finde ich, auch so interessant. Und auf der anderen Seite wirkt er so einfach. Und für den ungeübten Trinker vielleicht auch eher uninteressant oder... Ja, wie kann man das denn nett ausdrücken, ohne unhöflich zu sein?
Naja, womit verbindet man Martini so zuerst? Irgendwie James Bond wahrscheinlich, vielleicht auch die gleichnamige Spirituose.
Da muss ich als Bildungsträger intervenieren. Es ist keine Spirituose,
oh,
es ist
ja, ein Likör.
Nein, das ist ein Fortified Wine, ein sogenannter gespritzter oder modifizierter Wein. Das ist sozusagen.
Okay, kann ich die Brust nicht rausschneiden.
Das ist ein schöner
Bauer, da wollen wir einmal den hier vorbereiten.
Ja. Herr Bauer hat nämlich heute gut getan bei diesem Telefonat. Er hat in der Vergangenheit ein paar Martinis gemixt. Jetzt bin ich gespannt, was das war in den letzten Tagen oder Wochen. Monat, nicht, dass der Mann
aufdringt. Einmal.
Ach so, am Telefon, das hat, da war doch eine Mehrzahl zu hören.
Das war sicher eine Freisprechanlage.
Ja, ich verstehe.
Habe ich 2 gemacht?
Nein, ich habe 2. Also, ich freue mich zu hören, sozusagen von den Erlebnissen des Hausbar-Mixers in der Ausbildung.
Habe ich den Martini gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich reingemacht habe. Es war nicht so ganz so trocken. Also ich habe das Glas nicht nur kurz Richtung Italien erhoben, sondern ich habe wirklich Wermut reingemacht. Im Nachhinein auch nicht so schlau, dass ich die große Flasche habe. Es gibt keine kleineren.
Welcher Wermut was?
Noribra.
Dann müssten wir sie Richtung Frankreich heben.
Ja, aber...
In Italien wären die anderen gewesen.
Egal.
Ich wollte nur wegen des Bildungstrinkens und...
Aber es ist doch ein gefühlter Ausdruck.
Ja, ich habe schon. Aber es, ich habe meinen
Vergnügen. Außerdem gerade Hamburg, ich weiß. Einer Grobrichtung Süden gezeigt.
Das wäre aber. Ja, das ja. Passt, ja. Und dann welcher Dünn? Fangen wir anders an. Welcher anders?
Anders?
Naja, weil,
es war Abend.
Okay, das war zu Hause oder
zu Hause? Ja, ja. Ich habe jetzt,
man hatte Durst.
Genau.
Also nicht physisch, Durst, nicht eine Freizeit, sondern
Durst auf Alkohol. Irgendwie Abendprogramm, schönes Abendessen und ja, Gelegenheit.
Verstehe.
Zutaten. Ich hatte ja vor einigen Wochen keinen Wermut im Haus.
Also es gab sozusagen den nur die Pra. Und welcher Gin ist jetzt?
Ich glaube, es war der Botanist.
Der Botanist, sehr schön. Ja. Ja. Und dann Zubereitung war wie?
Wermut rein, Gin rein, Eis dazu rühren. Dann fiel mir auf, dass mein Barlöffel bei der letzten Aktion in Berlin wohl zurückgeblieben ist.
Ist das so?
Ja, ist das so. Da, wo ich die...
Ja. Ich guck mal hier.
Schade, dass man das Gesicht auf dem Podcast nicht sehen kann. Aber ja, da, wo ich die Unmengen von Gin Weiser Smashes gemacht habe in Berlin, da ging ein Barlöffel verschütt. Da habe ich schon einen neuen angefordert.
Aber ich guck mal gerade, aber ich habe den irgendwo gerade so einen ganz langen irgendwo geschenkt.
Das ist mein Barlöffel.
Nee, das ist dann der.
Ich hab den irgendwo.
Ne? Es wird sozusagen, ich suche den raus. Es wird dann einer, ich hab noch einen.
Ich habe gerade ein Geschenk bekommen, kann die auch kaufen.
Ja, aber schön, dass auch geschenkt.
Ja, natürlich, Geschichte dazu. Ich freue mich.
Das ist nämlich einer mit oben einem M dran.
Passend.
Nicht für Maya, sondern für Gin Mares, war doch Werbegeschichte.
Ich war auch ein bisschen für mich.
Genau, kann man sagen, das war Herr Maya mit dem M.
Ja, und ich heiße auch Matthias.
Oh.
Und so kann man Nickname fängt mit dem M an. Also ich finde, das ist ein ganz besonderer Zufall.
Also Martini-Cocktail zu Hause gemixt.
Genau, sehr wenig Wermut. Und dann eben, ich glaube, wie viel habe ich noch? 6 Zählen? Also um den Dreh rum. Mhm. Können auch 7 gewesen sein. Ja,
Eis und
Strain. Ich hatte so leider.
Olive, irgendwas?
Nee, ich hatte also doch ein bisschen Oliven, Saft quasi. Oh. Aber
wir nähern uns dem Thema.
Die Oliven, die wir noch hatten, waren leider mit Knoblauchgärten gefüllt, was für Martin vielleicht ein bisschen.
Wir vergessen alles, was wir bis jetzt gehört haben.
Deshalb habe ich da nicht reingehört.
Herr Bauer, was denn?
Na, ich habe jetzt gesagt, okay, nein, auf keinen Fall. Martin, Wermut und Gin. Punkt.
Ja.
So, das sind die nötigen Zutaten.
Wir rufen unten an. Wir brauchen den 17 fürs Haustelefon. Ich brauche mehr
die Gin. Nötigen Zutaten hatte ich da. Ich habe diese Knoblauchcremoliven extra nicht reingemacht, weil das dann noch ein bisschen.
Nicht
reingemacht. Habe ich doch gesagt.
Ja, aber den Saft doch.
Ja, aber das war nur das Öl und Oliven drin. Das war
ja. Ja, die dann wahrscheinlich von Knoblauch.
Egal.
Gut, wäre das war vielleicht dann. Das wäre vielleicht, es gibt ja einen Namen für einen Martini, der mit Olivenlake zubereitet
Dirty.
Wird.
Dirty.
Aber jetzt müssten wir vielleicht den Knoblauchaspekt noch auffahren.
Knoblauch rockt.
Ja.
Also da kann man jetzt nicht raus.
Okay, auf jeden Fall. Also dann gerührt.
Genau, gerührt und hat gestrained. Also
gestrained, getrunken, genossen getrunken.
Und gemocht. Na ja, aber hallo.
Das ist das Wichtigste.
Ich muss noch irgendwie den Martini, den ich nicht mögen würde, habe ich nicht gefunden.
Wow.
Also.
Das ist aber eine Ansage.
Naja.
In der Regel ist das nämlich umgekehrt.
Ist das so?
Wenn man gerne Martinis trinkt, wird man, also fast immer stimmt, die Zeiten werden ja besser, man wird öfters mal enttäuscht.
Könnte daran liegen, dass ich Martinis bisher nur irgendwo hier in der Boost Bar und Buck and Break, glaube ich, getrunken habe.
Da wird man natürlich nicht enttäuscht. Also,
das ist schon so ein Selection Bias.
Ja.
Ja. Ich wollte noch irgendwas sagen, bevor wir über die Oliven abgeschweift sind, aber.
Die Knoblauch.
Ach so, ja, nein, ich konnte leider keine Zitronenzeste dran machen, weil ich die Zitronen nach dem Auspressen schon, also am Tag davor schon weggeworfen hatte.
Für den Gin Weiser Smash.
Ja, für einen Whisky Sour.
Sehr gut.
Gin Weiser Smash war noch ein paar Tage vorher.
Also,
ich hatte mich jetzt endlich einen elektrischen Entsafter und kann jetzt die ganze Zeit frische Säfte machen, ohne mir dabei.
Verstehe. Sollen wir die Adresse
kämpfen? Auf jeden Fall. Nein, wer das finden will, findet sich schon
Happy auf Hour Foursquare. Zwischen 17 Uhr.
Och, also, wenn sich jemand da ankündigt und ich Zeit habe, kann man gerne auch Spaß machen.
Verstehe. Martini-Cocktail, es ist, also man muss grundsätzlich, der erste Step, also ich glaube, wie gesagt, wir machen heute sozusagen die erste Folge Martini, da müssen, glaube ich, noch ein paar kommen. Wir fangen mal langsam an.
Ja, wie gesagt, Martini, wenn man es nicht kennt, dann
Martini
dann
halt vor Beginner, sozusagen.
Bond, James Bond. Geschüttelt nicht.
Ja, nee, das ist schon Stufe 2 bis 3 und zwar, ich erkläre den Anfang. Es gibt zwei Unterarten dieser Kategorie.
Alle, die schon immer gefragt haben, wie es anfing.
Genau.
Jetzt
nee, ich meine damit, was so täglich in der Bar passiert. Weil wenn jemand sagt, ich hätte gern Martini und sagt dann sowas wie James Bond, dann ist der Barkeeper vielleicht schon so, dass er sagt, naja, okay, er meint es ja nicht schlecht. Das denkt er natürlich, das sagt er nicht, aber wir
das
haben
das. Das denkt er auch ganz leise.
Das denkt er sehr leise. Aber es gibt natürlich davor noch andere Dinge. Das fängt zum Beispiel an, wenn man sagt, ich hätte gern einen Martini.
Mhm.
Und dann sagt man, also es gibt verschiedene Varianten, dann könnte man sagen, möchten Sie den, wie darf der Martini sein? Dann, oder man sagt, als Barkeeper fragt man dry mhm. und dann ist die Antwort nein, Bianco.
Oder nein, ein.
Nein, Bianco ist dann sozusagen, man meint, der Gast meint immer den italienischen Wermut. Mhm. Aber weiß nicht, dass es auch einen Martini-Cocktail gibt. Da gibt es dann manchmal Missverständnisse. Kommen die Fragen, wie möchten Sie ihn ja auf Eis? Da guckt man komisch und serviert einen Martini-Cocktail auf Eis. Und dann, ich will doch den, hey, das schmeckt ganz anders. Ich weiß nicht, doch diesen aus Italien. Also das ist Stufe 1, dass man den Unterschied nicht kennt, was nicht schlimm ist, aber das kann natürlich passieren. Also, dass man sozusagen über den Wermut redet und die Gegenseite über den Cocktail philosophiert. Das sollte man vorher klären. Also zum Beispiel Martini Bianco möchte, das wäre dann, also weil Bianco gibt es eigentlich beim Cocktail nicht, das wäre dann definitiv der italienische Fortified Wine.
Okay, also wenn man es deutlich machen, sagt man Martini Cocktail, ist es nicht so wie Martini Cocktail. Also in der Cocktailbar würde ich das schon irgendwie das als Standardannahme, wenn ich Martini bestelle, da warte ich Martini Cocktail und nicht.
Ja, aber es gibt ja auch genug Bars, die Martini als, man muss mal vorsichtig sein, weil einige Sorten von Martini dürfen sich offiziell nicht mehr Wermut nennen. Mhm. Martini Dry wäre sozusagen sowohl der Wermut als auch der Cocktail, weil der Dry ist noch als Wermut klassifiziert und die anderen Sorten Bianco, Rosso und was noch so gibt, haben nach der aktuellen Gesetzgebung den Status Wermut verloren.
Worauf kommt es da an?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass ich glaube, es geht primär um den Alkoholgehalt, der um 0,1% unter den gesetzlichen, also eine Zeit lang hieß es unter den Cocktailfreunden, es ist kein Wermut mehr, die haben da keinen Wermut-Count mehr drin, das stimmt nicht. Das wird noch genauso zubereitet, die haben nur den Alkoholgehalt ein bisschen geändert. Und dadurch hatten die italienische Klassifikation Wermut verloren. Aber ich will mich da jetzt nicht, das war mein Wissensstand, ich habe irgendwann mal mit Giuseppe Gallo geredet, der mir uns heute dieses Paket geschickt hat.
Das kennen nämlich die wenigsten.
Ja, genau, das kennen nämlich die wenigsten. Er hat uns gratuliert zum erneuten Auftreten in den 50 besten Bars der Welt und hat einen, das ist nämlich sehr selten.
Fernet Martini.
Es gibt einen Fernet aus dem Hause Martini. Das ist oben sozusagen der Martini-Deckel, wie man ihn kennt, von den Wermuts, aber es ist ein Fernet. Sehr.
Commerciabile. Ja. Not for resale. Und das ist dann auch schön Bottle Number 45.
Es werden nicht viele hergestellt.
Limited Production.
Es gibt eine große Menge, die machen sie für Savoy Hotel in London.
100 Zentiliter.
Ja, genau. Es gibt eine große Menge von diesem dieses Fernet, die werden fürs Savoy-Hotel hergestellt.
Oh, das ist ein Fernet, natürlich. Das
sind die meisten, glaube ich. Gut, aber zurück zur Wermut, also zum Martini-Cocktail. Als erstes geht es darum zu unterscheiden zwischen dem Produkt Wermut, der Marke des Wermuts und dem Cocktail. Und dann gibt es sozusagen eine Neumode, wobei das so ein bisschen abklingt, aber gerade in Amerika, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da ist alles Teenies oder alles, was in diesem Glas serviert wird, was diesen klassischen V-Shape nennen wir Barkeeper, das so aussieht wie ein klassisches Martini-Glas.
Was bei Amazon einfach Cocktail-Glas heißt, als ob es nur eines gäbe.
Genau, und das sind alles, was die Amerikaner sind irgendwann dazu übergegangen, so in den End-80ern oder also in den Anfang der 80er, 90er, wo alles ganz schlimm wurde. Dann kam es halt Apple-Martinis und irgendwann war alles fruchtig und irgendwann hat man komplett den Faden verloren, dann ging es nur noch um die Glasform und alles wurde darin dann Teenie genannt. So und so Teenie. Also in Amerika aufpassen mit allem, was sich Teenie oder Martini nennt. Das könnte anders sein als das, was man vielleicht erwartet. Und hier in Deutschland muss man sozusagen unterscheiden zwischen dem Wermut oder gespritteten Wein und also der Marke aus Italien und dem Cocktail. Aber ganz typisch ist ein Martini-Cocktail eine Mischung aus Gin, in der Regel trockenem Wermut, es gibt ein paar Ausnahmen. Und dann kommt, wenn man es klassisch macht, ein Cocktailbitter dazu. Das sollte in der Regel Orange-Bitter sein. Dann wird das Ganze gerührt und das Ganze wird in meisten Fällen sozusagen noch etwas parfümiert mit einer Zeste Zitrone, die darüber sozusagen ausgedrückt wird, dass das Öl sich auf die Oberfläche des Getränks legt und man eine schöne Zitronennote in der Nase hat. Man trinkt also einen recht viel Gin und dieser wird kalt gerührt. Klassischer Martini-Cocktail ist gerührt. Man sagt, man sagt, dass so die ersten Formen des Martinis 1887, der Westen-Cocktail. Ich merke schon, dass James Bond-Thema hier tief verankert. Wir fangen vorne an, Herr Bauer. 1887. War es das? Ich glaube, ich muss lügen, aber Jerry Thomas. Das versuche ich hier natürlich. Ein Buch geschrieben und da drin wird der Martinez-Cocktail erwähnt. Das hatten wir mal in der Folge mit Cocktail, glaube ich, über den Martinez geredet.
Cocktails.
Das war seinerzeit eine Mischung auf einmal das Old Tom Gin oder Geneva Gin. Also kein typischer London Dry Gin, sondern eher eine süßliche Art oder aromatische Art. Und dieses Rezept waren zwei Teile italienischen Wermut, muss man wissen, in allen alten Büchern, damit beschreibt man immer roten Wermut. Früher war es so, dass italienischer Wermut war Amarosso, das war immer das, was rot und lieblich ist, und französischer Wermut war immer sowas wie Nonipra Dry. Mittlerweile kommt ja aus beiden Ländern sozusagen beides, das kann man nicht mehr ganz so unterscheiden, aber in allen alten Büchern war die Unterscheidung, Italien-Wermut hieß immer rot und süß.
Okay.
Und ein Martinez-Cocktail waren zwei Teile, jetzt bringe ich schon durcheinander, zwei Teile italienischen Wermuts, also süßen Wermuts mit einem Teil Old Tom oder Geneva Gin. Oder Holland Gin nennen sie ihn auch. Das Ganze vielleicht noch mit einem Dash Angostura oder einem Bitter. Mhm. Und dann gab es dazu noch Maraschino, dieser sehr liebliche aus...
Okay.
Mandel, aus, jetzt muss ich überlegen, jetzt bringe ich durcheinander. Maraschino aus Mandel, Schnee, aus...
Kirschkern,
ich bringe es durcheinander. Fangen wir mal vorne an. Martinez Cocktail, zwei Teile italienischer Wermut, lieblich... Rot. Ein Teil Holland Gin, also Geneva oder Old Tom. Also in der Form kein London Dry Gin, also schon aromatischer, sondern leicht üblich. Ein Dash Angostura und Maraschino. Da kommt ein paar Löffel drauf. Das gibt so ein bisschen süßlichen Geschmack.
Ein bisschen.
Ja, also man nimmt da nicht zu viel. Das war so ein sehr lieblicher Drink. Mhm. Nee, nicht wirklich süß. Das ist, ne, der Wermut hat ein bisschen Süße, der rote Wermut. Aber ansonsten, es war ja kein süßer Drink, aber es war schon, der Gin stand auf keinen Fall im Vordergrund. Also, und man sagt, dass dieser Martinez der Vorläufer des Martinis war. Ob das so stimmt, wenn wir so im Raum stehen, der ist groß genug, der kann das tragen. Und dann findet man immer, sag ich mal, so in den, zum Beispiel im Savoy 1930 findet man dann plötzlich, man findet das schon eher, aber da ist zum Beispiel von einem Dry Martini die Rede und da von einem Martini und da ist zum Beispiel zwei Teile Gin und ein Teil dann französischer Wermut, also trockener Wermut.
Genau, also das ist schon umgekehrte Verhältnisse und aus dem trockenen Wermut statt dem, naja, süßen,
genau,
ist ja schon ein deutlich anderer Drink dann.
Das stimmt. Und dann geht das so langsam weiter, da Savoy so in den 30er-Jahren davor.
Hatten die auch schon Bitters drin im Rezept, oder? Weil in meinem Kopf so ein Martini klassisch hat ohne Bitters, aber...
Ich müsste jetzt tatsächlich im Savoy nachschlagen. Also es gab früher erste Rezepte mit Orange Bitter.
Ja.
Ob es im Savoy steht, ich kann es nachschlagen, ich weiß es nicht. Und dann entwickelt sich langsam dieser Drink, dann wird er immer trockener. Das heißt, es geht so über die Prohibition, der Bitter so 3:1. Und dann kommen wir zu einem, das habe ich immer hingelegt, das ist David Emberys Buch The Fine Art of Mixing Drinks.
Sieht nicht ganz so neu aus.
Ist, ich weiß gar nicht, 40er Jahre, 48. Dann haben sie es veröffentlicht, 1900. Das ist die zweite Ausgabe, 52, aber die erste war 48.
Da steht doch schon Martini.
Da stehen unter den Kapitel 5, Seite 99, die 6 Basic Cocktails. Die man verstehen und kennen sollte, wenn man professionell trinken möchte.
Die 6 Basic Cocktails, einer davon ist der Martini, der nächste ist der Sweet Martini.
Nein.
Okay. Also das sind die Unterverteilungen von.
Also wir können das durchgehen, die 6 Basic sind Martini Cocktail, Manhattan Cocktail, The Old Fashioned, The Daiquiri, sometimes spelled Ducaré, The Sidecar.
Ja.
Ja. Und das ist lustig, dass er da drin ist.
Jack Rose. Ganz voller,
Jack Rose, sehr ungewöhnlich, aber den hätte jetzt.
Ja, aber haben wir den nächsten 5 Folgen schon.
Ja, der Bild ist im Podcast schon gesichert.
Bei den nächsten 6 Folgen müssen wir noch Martini weitermachen.
Absolut. So, und er schreibt halt jetzt, der erste der Basic Cocktails ist der Martini Cocktail und er widmet dem ein paar Seiten. Und er sagt halt, es ist der perfekte Cocktail. Man bekommt ihn leider noch nie perfekt. Das erwähnt er gleich dazu, das ist sehr selten. Das ist eigentlich der perfekteste Cocktail, den man trinken kann, aber leider auf der anderen Seite bekommt man ihn so selten perfekt, dass es irgendwie auch wieder schwierig ist, ihn den perfektesten Cocktail zu nennen. Und er fängt zum Beispiel auch an und sagt, was ich ganz lustig finde, er sagt, nevertheless, you will find many books of cocktail recipes that list 3 types of martinis as followed. Und ich weiß nicht, was er auf Englisch sagt, Klammer auf. And I do not recommend any of them. Das wäre sozusagen dann mal geklärt. Typ Nummer 1, den er nicht empfiehlt, aber der übersteht, ist der Dry Martini. Ein Teil französischer Wermut, 2 Teile Gin, 2 Dashes Orange Bitter. As above noted, some recipes even call for equal parts of Gin and Wermut.
Ja.
Das ist bei ihm der trockene Martini. Dann nennt er den Medium Martini. Das ist ein Part französischer Wermut, ein Part italienischer Wermut. Also hier mixen wir die beiden Sorten süß und also lieblich und trockener Wermut. 2 bis 4 Teile Gin, 1 Dash Orange Bitter und 1 Dash Angostura. Also man hat auch sozusagen beide Sorten bitter. Er schreibt dann noch, dass man den oft so, findet man den häufig in den Büchern, da heißt er Perfect, weil er diese beiden Sorten Wermut hat. In einigen Büchern sagt er, heißt er Somerset und in anderen The Queen, warum auch immer. Und dann redet er über den Sweet Martini, wo es sich umdreht, wo man über einen Teil Wermut redet und 2 Teile Gin. Also der Wermut ist dann italienisch. Ein Teil sozusagen süßer Wermut und 2 Teile Gin. Das ist also komplett süßer Wermut. Und wie gesagt, diese 3 Sorten empfiehlt er nicht.
Okay.
Und dann zum Beispiel spricht er vom Martini Deluxe. Da kommen wir seinem Geschmack etwas näher. Und da empfiehlt er einen Teil Nolipar Wermut. Also er wird dann schon genau, was den Wermut angeht. Und spricht von 5 Teilen Yellow Gin.
Yellow Gin.
Jetzt fragt sich der Bildungstrinker und Herr Bauer, was mag Yellow Gin sein? Er nennt es aber auch gleich Booze House of Lords or Seagram's Anisand Bottles. Wenn man einen Booze House of Lords findet online, dem wünsche ich viel Glück und ich würde mich freuen, wenn diese Flasche hier hingebracht und wir zusammen einen Martini damit trinken können, weil es ist leider sehr teuer und sehr selten. Der wurde eingestellt. Yellow Gin, ich glaube, also es liegt daran, Boost ist mit einem ganz wenigen Anteil an Safran versetzt.
Ah.
Und dadurch hat er einen leicht goldenen Ton.
Okay.
Ich weiß, den anderen Gin kenne ich nicht, den er nennt. Wie gesagt, das Buch kommt aus den 50er Jahren. Aber also Boost Gin, man findet das immer noch im Rum Trader in Berlin bei Herrn Scheu. Der hat noch die letzte Palette, glaube ich, gekauft. Er hat noch den normalen Boost Gin. Ja. Der ist sehr gelb. Aber House of Lords, das war sozusagen eine extra Abfüllung von Boost.
Okay.
Das ist schon sehr selten und auch nicht mehr ganz günstig. Man kann das finden online ganz selten, aber es liegt immer so bei 1, 2, 300 Euro die Flasche. Ist schon ein bisschen traurig.
Ja, bisschen happy.
Oh. Er geht dann weiter, redet über die verschiedenen Mischungsverhältnisse und sagt dann, I like a ratio of about 7 to 1. Even better, and I know some of who prefer a ratio as high as 10 to 1.
Mhm.
Also das ist ein großer Freund von 7 zu 1. Man merkt so in den 50ern, das ist nicht nur bei ihm, auch in anderen Büchern wird dieses Spiel mit dem immer trockener, immer wird so auf die Spitze getrieben.
Genau.
Man redet dann davon, dass zum Beispiel, es gibt den Montgomery Martini, da streitet man sich so ein bisschen um die Verhältnismäßigkeiten. Man sagt, der ist benannt nach, ich möchte ihn seinem Militärgrad nicht abtrünnig machen, aber ich glaube, es war ein General Montgomery, ich bin mir nicht sicher, was ein militärischer Titel war, also auf jeden Fall der Führer eines Heeres. Und er hat immer gesagt, ich greife den Feind nur an, und jetzt kommt es auf das Mengenverhältnis, wenn ich 10 zu 1 mehr Soldaten habe oder 15 zu 1, da gibt es verschiedene Zitate. Das ist ein Montgomery Martini, ist sozusagen 10 bis 15 Teile Gin auf einen Teil Wermut, weil nur dann hätte er den Feind angegriffen, er war eher so der Meinung, dass sonst ist das irgendwie...
Klingt vernünftig genug.
Das Risiko wäre so hoch. Und ich glaube, dann ging es irgendwann so weiter, dass solche Herren wie Winston Churchill und dergleichen
haben irgendwann
darüber geredet, dass man, dass der Schatten der Flasche oder...
Wenn der Schatten eine Wermutflasche draufhalten soll, oder man das darf mal kurz Richtung Italien oder Frankreich oder whatever. Auch von England, ist beides im Süden.
Ja.
Einmal kurz das Glas Richtung Süden hält.
Mhm.
Es gibt ja auch Rezepte, wo es nur kurz mit Wermut einmal ausgeschwenkt wird.
Ja. Und in dieser Zeit, als der Martini immer trockener wird, man redet dann so von verschiedenen Stilistiken, wie gesagt, den Dry Martini, früher den 50-50, also Hälfte, Hälfte, dann wurde er dry und dann gab es zum Beispiel den In-and-Out Martini. Das ist der Martini, wo man das Rührglas nimmt, mit Eis füllt, darüber Wermut gibt, das kalt rührt und dann das in den Wermut abgießt. Das ist sozusagen noch das Eis benetzt ist mit Wermut und dann gibt man daraus sehr viel Gin, das ist sozusagen ein In-and-Out Martini. Es wurde also immer trockener, immer noch Gin. Und dann gab es zum Beispiel solche Geschichten um die Prohibition rum und danach gab es solche Sachen wie Martini oder schon Wermutspritzen. Also es gab so ein ganz feines Gerät, mit dem man so tropfenweise man sehr genau dosieren konnte. Es wurde sehr viel, also ich sag mal, bei dem Bildungstrinker und Profitrinker, da gab es für die Homer enorm viel kleine Spielereien, mit denen man über dieses, es gab ein ganz, es gab besondere Flakons, mit denen man dann sozusagen Wermut verstäuben konnte.
Mit seinem Wermut benetzt.
Genau, man konnte dann das Glas oder das Rührglas oder das Trinkglas mit Wermut benetzen.
Gibt es dann auch irgendwie so ein Schisma, wo Leute sich darüber streiten, wo genau der Martini heute aufhört und es nur noch einer Gin ist?
Wie viel? Das ist eine gute Frage, weil ich übertrete die Grenze selber gelegentlich und sage dann zu meinem Bartim, ich hätte gerne einen Martini mit Gin Sul ohne Wermut. Dann würde man das eigentlich, nennt man das dann Naked Martini. Das ist sozusagen ein Euphemismus für das geübten Cocktail-Martini-Trinkers, der nicht behaupten will, er würde Gin pur trinken, sondern ich nehme einen Naked Martini. Also zum Beispiel, es gibt so tolle Gin-Sorten, ich finde zum Beispiel den Gin Sul oder auch den Monkey Gin oder. Es gibt einige, die ich manchmal einfach ohne alle, die gefallen mir so mit etwas Schmelzwasser und dann der geringen Temperatur gefällt mir das sehr gut.
Das sind eigentlich alle,
so die wie dieser, der hat es auch entwickelt.
Du hast da jetzt den
Junipero einfach nur auf Eis.
Ach so, stimmt, Junipero.
Ja. Ich hätte noch so einen lauwarmen Handwerk, sag ich mal. Oder wie gibt es denn jetzt Quatsch, also schön. Aber da ist noch was drin.
So. Mach ein bisschen langsam.
Und dann. Also man hat das den Martini so auf die Spitze getrieben. Gerade auch, so ich sag mal, die vielleicht so ein bisschen die schreibende intellektuelle Welt hat sich den Martini verloren, glücklicherweise. Und es wurde immer trockener. Und dann natürlich auf der anderen Seite für den außenstehenden Trinker auch immer unverständlicher und vielleicht auch immer unzugänglicher. Weil irgendwann, wenn wir über reinen Gin reden, der dann möglichst kalt ist, dann, wie gerade erwähnt, man vielleicht... dann sind das sozusagen schöne Methoden, um vielleicht den Wunsch, einfach nur Alkohol zu trinken oder vielleicht auch einen gelebten Alkoholismus angenehm zu verstecken oder zu umspielen. Ich glaube, die Grenzen waren da fließend. Da gab es sicherlich auch den einen oder anderen, der nicht nur aus Genuss getrunken hat, sondern auch, weil er es dann irgendwann musste, weil er es nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und dann kam man an den Punkt, und da wird James Bond plötzlich in die Waagschale des Martinis, in die Cocktailschale, in den Cocktailspitz, obwohl früher wurde eine Schale serviert. Aber wie auch immer, in das Cocktailglas des Martinis geworfen. Und in dem ersten Roman, ich glaube, es war Casino Royale von Ian Fleming, da beschreibt ja der Buchautor, wie der junge Mann, der Herr Bond an die Bar geht und seinen Vespa-Martini bestellt. Und wenn ich das richtig, ich habe es jetzt nicht vorher gelesen, aber es ist irgendwie, er bestellt einen Martini und sagt, ich hätte gerne einen Vespa-Martini. Es gibt den Dialog und dann erklärt er, wie der gemacht wird. Und dann sagt, zwei Teile Smirnoff, ein Teil Gordon's Gin, Wermut, es wird geshaked und dann gibt man das in ein Weinglas. Er fragt nach einem Weingoblet. Ich glaube, auf Eis sagt er, glaube ich, nicht. Nee. Und dann aber mit einer Zitronenscheibe, also richtig so eine Rad-Zitrone, wie man das früher aus der Cola kannte, was auch nicht schmeckte. Und im ersten Moment ist das natürlich für den bis dahin geübten Martini-Trinker, sind da natürlich ganz viele Punkte drin, die aufstoßen und sagen, Moment, das ist doch kein Martini. Und das Tolle ist, oder die Idee dahinter, man sagt, Ian Fleming wollte einfach, der hat liebend gerne Martinis getrunken. Und man sagt unter anderem, dass Herr Schröder, das war ein Berliner Barkeeper, der hat lange im Adlon Hotel gearbeitet und später den Rum Trader eröffnet, der war so der Gründer-Barkeeper des Rum Traders und der hat es dann vor etlichen Jahren an Herrn Schröder verkauft oder übergeben und ist dann jetzt leider auch schon verstorben. Und man sagt, dass Herr Schröder, der hat nämlich in dieser Zeit Ian Fleming im Adlon bedient. Und Ian Fleming hat da lange Wochen mit ihm verbracht und auch mit Martinis getrunken. Und es gibt Geschichten, die behaupten, der Vespa wäre in diesen Nächten in Berlin entstanden. Es gibt aber auch andere Geschichten. Die Amerikaner sind natürlich ein bisschen, wollen das lieber bei sich behalten. Ich finde die Geschichte mit dem Berliner Barkeeper natürlich deutlich interessanter. Und die Idee von Ian Fleming war, er war ein Martini-Liebhaber. Er liebend gern Martinis getrunken und eigentlich ging es darum, sozusagen, es war ein Spaßdrink. Er wollte in diesem Buch, er wollte einfach mal mit all diesen ganzen Regeln und Konventionen, die ein Martini mit sich bringt, brechen. Mhm. Deswegen hat er mit allem gebrochen, was es gibt. Ich habe es eben vergessen, er hat zum Beispiel gesagt, statt des Wermuts nimmt man Quinoa Lillet, das habe ich nicht erwähnt. Und damit hat man, also er mixt Gin und Wodka. Das ist ein absolutes No-Go. Das macht man in der Bar eigentlich nie. Also in der ernstzunehmenden Bar. Dann sagt er, es kommt Quinoa Lillet rein. Das war ein sehr spezieller, das war kein, eigentlich in dem Sinne kein Wermut, sondern das war ein Quinato. Das war, hatte halt durch diesen Zusatz von Chinin, war das sehr herb und sehr bitter. Der heutige Lillet hat mit dem Quinoa Lillet nichts mehr zu tun, das ist ein anderes Produkt.
Gibt es auch keinen ähnlichen mehr?
Also es gibt jetzt, mehr. Ja, man kriegt jetzt, Lillet ist kein, es gibt dieses Quinoa Lillet nicht mehr, durch den Zusatz von Chinin. Es gibt jetzt mal wieder so Quinatos, es gibt ein, zwei Sorten gespritzte Weine, Quinato, aber die kommen dann meist aus Italien, gibt es ein, zwei Anbieter. Und also er hat sozusagen keinen Wermut genommen. Er hat Gin und Wodka gemixt. Dann hat er gesagt zu dem Barkeeper, er soll den, und das ist einer der größten Übersetzungsfehler der Kinogeschichte, was das Deutsch-Englisch angeht. Im Buch sagte nämlich dem Barkeeper, geschüttelt und nicht gerührt.
Ja.
Weil ein Martini eigentlich mal gerührt wird. Und die Idee von Ian Fleming war zu sagen, ich breche mit allen Konventionen. Deswegen sagt er in dem Buch, bitte schütteln Sie das und rühren Sie das nicht. Weil ein normaler Martini wird ja immer. Aber im deutschen James Bond-Film hat man sagt, weil der Übersetzer dachte, das hört sich besser sozusagen zu den Lippenbewegungen an, sagt er bitte gerührt und nicht geschüttelt. Das ist im deutschen Film heißt es immer gerührt und nicht geschüttelt, was aber falsch ist, weil es dann eigentlich geschüttelt und nicht gerührt.
Ein lieber Übersetzer,
das ist Antwort und zwar Insiderwissen, genau. Und dann, wie gesagt, wird der Drink geschüttelt und dann wird er in dieses Weinglas gegeben, Wine Goblet, was eigentlich
Champagne auch... Champagne Goblet.
Oder Champagne Goblet.
Ich habe das Zitat zufällig jetzt hier.
Ich weiß nicht, dass es ein Goblet ist, sondern es ist kein typisches Martini-Glas und es gibt eine Slice of Lemon, also kein Zest, kein Spray, sondern wirklich eine Zitronenscheibe.
Lemon Peel.
Ist das so?
Ich kretsche jetzt ungern so rein, aber ich habe das Zitat ergoogelt. Und
ja, wo er googelt, das ist die Frage.
Naja, ich glaube, Wikipedia zitiert Ian Fleming
direkt. Wikipedia halte ich ja nicht so viel,
ja, das ist aber,
relativ dünn immer, aber
ja.
Ich würde da...
Auch das Bild ich, und die IBA und so.
Das, ich würde mich da mal geschlagen geben, ich erkenne das an, vielleicht liege ich, was ich schreibe. Ich meine, dass ich gelesen habe, dass es im Original Slice of Lemon
war. Naja, er sagt halt, a large thin slice of lemon peel. Also es ist immer ein
Wort. Vielleicht, es kann nicht glauben, dass diese zwei CL Gin mir schon so zugesetzt haben.
Oder drei, aber ich erkenne das an.
Die ist guter Gin.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist kräftig. Ja, James Bond sagt dann auch in dem Buch, I never have more than one drink before dinner, but I do like that one to be large and very strong and very cold and very well made.
So. Genau. Und ich glaube, es war dann, ich fand hier im Buch, war es auch schon Gordon's Gin und Smirnoff Wodka?
Ja, da, also in dem Teil des Buchs steht jedenfalls nicht Smirnoff Wodka, sondern nur Wodka.
Und Gordon's Gin?
Gordon's
Gin. Auf jeden Fall wurde Smirnoff,
Kenya Lillet.
Wurde Smirnoff dann sozusagen Sponsor des Films, als er gedreht wurde?
Ja, wirklich.
Und, das ist ganz sicher so. Das war so. Und das hat dann dem Wodka im Martini sozusagen zum Durchbruch verholfen, sagt man.
Er sagt nämlich dann, als er probiert, dass er mit dem Wodka aus Getreide statt Kartoffeln noch besser wäre. Ich vermute mal, es wird noch aus Getreide destilliert.
Kommt drauf an. Heute wäre ich da vorsichtig.
Ja, okay.
Woraus der früher destilliert war. Wir möchten hier keinen Scherz mehr zu nahe treten. Auf jeden Fall Das war James Bond und der hat, wie gesagt, zum einen sozusagen mit dem Martini, hat einmal aufgeräumt mit diesem ganzen Mythos, der sich aufgebaut hat, immer trocken. Der hat sozusagen wieder den Spaß ins Trinken gebracht, in Anführungsstrichen. Der hat gesagt, ich mache ja, was ich will und nicht, was irgendwie die Konventionen sind.
Ja, aber er nennt ihn ja auch ab extra Vespa-Martini.
Genau, er nennt ihn Vespa-Martini. Also, das ist halt seine Martini-Variante. Er stellt auch wirklich Martini-Martini. Genau, der Trinkschöpfe. Also, es wird ja auch, was ich glaube, wenn ich, es gibt so eine Internetseite, vielleicht für nachher für die Showlinks, wo alle Drinks, die James Bond trinkt, gelistet werden. Irgendjemand macht sich da die Mühe und hat alles gesehen und gelesen. Ich glaube, am meisten trinkt er Champagner.
Ja, wahrscheinlich.
Und am meisten ist es Vollinger oder so. Ja. Also ich glaube, Martini ist irgendwie an Platz 3 oder so. Ja. Der hat, aber damit ist er berühmt geworden und damit hat sich auch der Martini-Cocktail sozusagen in der Außenwahrnehmung geändert. Und plötzlich kommt aufgrund auch vieler anderer Geschichten, insbesondere weil in den 50er Jahren Smirnoff extrem stark angefangen hat, in Amerika zu werben, kommt Wodka auf die Tanzfläche des Martinis sozusagen. Und damit verändert sich so ein bisschen das Spiel. Weil plötzlich wird gerade in Amerika auch über Wodka-Martini oder Wodka-Tini geredet. Also das verändert sich hier dann zum ersten Mal, dass kein Gin mehr genommen wird, sondern eher Martini, eher Wodka.
Damit ich finde ja, wenn man das Ding Wodka-Martini nennt, schmeckt das immer so gut, als wenn man Wodka-Tini nennt.
Ja, auf jeden Fall. Tini ist ja der Unwort. Also Tini wäre Bildungstrinker, als Bildungstrinker darf man das, diese Kürzung Tini nicht verwenden.
Außer man bestellt einen Apple-Tini.
Also das wäre wahrscheinlich der einzige, weil es der erste war, der das gemacht hat und damit sozusagen Legende ist. Und wenn er gut gemacht ist, ist der auch okay.
Ja.
Aber ansonsten...
Als Referenz an Scrubs ist es, glaube ich, okay.
Und okay. Also okay, wir gestehen den Apple-Tini, das darf man sagen, aber ansonsten dürfen Bildungsträger kein Tini verwenden.
Bitte keinen Wodka-Tini bestellen.
Nein, aber ein Wodka-Martini kann durchaus schon mal
kaufen. Oh ja, oh ja.
Wenn man dann Grey Goose im Haus hat. Ja. Es gab diesen Abend, wo wir keinen mehr hatten und Herr Bauer unbedingt einen
diesen
haben.
Diesen Abend, lieber Herr Mayer, gab es viermal.
Okay, verstehe.
Das war wirklich...
Wird halt oft getrunken hier.
Und als wir dann endlich selber Grey Goose besorgt hatte, hatte die auch wieder welchen hier.
Ja,
ja.
Sehr schön.
Dann hatte ich einen guten Wodka-Martini hier.
Ja, da gab es eine Geschichte, ich hatte mal in, ich habe darüber auch geschrieben, ich war in, wo war es, in Schweden, glaube ich, war es in Schweden oder, ich glaube es war Schweden.
Du hast auch darüber geschrieben, stimmt, das war
auch, geschrieben.
Ich glaube es war.
Es war in Schweden und es war, nämlich einer dieser Abende, es war so eine Barkeeper-Veranstaltung und ich bin dann irgendwie um Mitternacht gegangen, es ging noch weiter und es waren 2-3 Tage, waren wir in der Stadt und haben die ganzen Barkeeper getroffen und irgendein Wettbewerb und irgendwas war. Und dann bin ich in dieses tolle Hotel, ein Nobis Hotel und bin dann noch an die Bar, die ich auch sehr gut kannte, ich kannte auch alle Barkeeper da. Die haben nämlich interessanterweise den Gin Basil Smash übernommen und mit Erdbeeren dann auf die Karte genommen, also als Strawberry Gin Basil Smash. Und malen die mit Erdbeeren. Und der Drink ist da so populär geworden. Die haben, glaube ich, in den ersten 2 Jahren, was hat er mir erzählt? 30.000 Stück verkauft. Ah, 22 Euro. Also wir haben über eine 500.000. Daraufhin haben wir auch den ersten Abend Champagner frei bekommen, als der F&B-Manager hörte, dass ich der Herr bin. Das wurde sehr gefeiert. Und dann bin ich halt am nächsten Abend wieder in diese Bar allein. Und dann dachte ich, ach, ich brauche jetzt so ein Martini. Weil dazu kommen wir ja gleich, den Anlass Martini zu trinken. Dafür gibt es ja einige. Und dann habe ich Martini bestellt und ich merkte schon, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber dieser Barkeeper, den ich auch kenne, war ein junger Kollege und der war dann gleich, man merkt das natürlich, man kennt sich und dann, jo, hier ist Herr Mayer, jetzt wollen wir mal gucken, was er so bestellt und was kann ich anbieten und ich dachte, ich kann dieser ganzen Diskussion auf Getränken, setze ich ein jedes schnelles Ende, indem ich ein Wodka-Martini bestelle, weil das
erwartet so wahrscheinlich.
Ne? Ja, Wodka? Sag ich, ja, Wodka-Martini und dann macht er einen McGray Grouse und Lollipop. Mhm. Hat mir sehr gut geschmeckt.
Und Zitronen bitte und
Zitronen. Ja, genau. Genau. Ja. Dann haben wir das so geschmeckt, muss ich noch 2 trinken. Und dann, also beim dritten war es auch wirklich genug.
Und das war ein toller Abend, ja, kann ich anders sagen. Egal. Auf jeden Fall, so hat sich der Martini verändert über die Zeit etwas.
Mhm. Und dann kommt er irgendwann in die schlimme Zeit der Amerikaner. Wie gesagt, dann wird aus dem primär Wodka-Martini, wenn man dann, jetzt ist es wieder ein bisschen gedreht, aber bis vor 10 Jahren, wenn man in Amerika Martini-Cocktail bestellt hat, war es eigentlich schon umgekehrt. Die haben dann eher Wodka, also wenn man nichts gesagt hat, haben die eigentlich einen Wodka-Martini gemacht.
Also hätte man einen Gin-Martini-Cocktail bestellen müssen, oder?
Ja, das war schon eher so
ein Gin.
Das hat sich natürlich, ob des Gin-Booms sehr geändert auch in Amerika und auch ob dieser Rückbesinnung an klassische Drinks und man hat sich ja wieder ein bisschen schlau gemacht und die Bars in Amerika haben sich einfach, da gibt es natürlich extrem gute Bars. Ich glaube, in der Summe wird immer noch mehr, deutlich mehr Wodka-Martinis ausgeschüttet als anständige Gin-Martinis, aber es gibt da so eine kleine Gegenbewegung, die wieder anständige Martinis trinken. Und wie gesagt, nichts spricht gegen Wodka-Martini, aber was dann irgendwann schwierig wurde, war mit dem Apple-Martini, der endlich, glaube ich, Ende der 90er so berühmt wurde, dann kamen halt diese ganzen Fruchtvarianten, im Grunde genommen immer neutraler Alkohol, Wodka mit irgendwelchen Früchten. Und dann wurde irgendwann Tini das Symbol für diese Glasform statt für den Inhalt. Und das war dann, das ist die grausame Spitze des Berg des Horrors, oder?
Was war da noch so drin?
Keine Ahnung, ich habe sowas nie getrunken. Ich musste mich nur vor langer Zeit, ich weiß gar nicht, wenn ich das erste Mal in Amerika war, stand ich in New York in einer Bar und dann gab es halt Apple Tini auf der Karte. Da musste ich sehr lachen, weil die haben dann sehr stolz, das ging halt mit Beeren und Apfelkorn.
Ja, ist ja exotisch.
Ich, da ich sozusagen geboren bin
um die Ecke aus dem, vom Dorf Haselünde, wo der hergestellt wird. Und seinerzeit war der Ruf extrem schlecht, weil Behrens war in Deutschland eigentlich, also diese ganzen Fruchtprodukte waren dann so im Supermarkt bei 2,99 angekommen und man hatte auch, da hatte man irgendwie auch den letzten Preiskampf verloren. Ich glaube, es wurde dann auch gerade irgendwie verkauft, die hatten große Schwierigkeiten, weil sie irgendwie ihre ganze Marke einfach im Preiskampf nach unten kaputt gemacht hatten. Und das war halt alles andere als Qualität.
Das war auch bei uns in der Dorfjugend großartig beliebt. Ich fand das super widerlich, mich da nicht dran beteiligt, aber wow.
Aber in Amerika, das war lustig, der Backstab war voll stolz, guck mal, ich habe aus Deutschland Apfel-Berenzen. Und das war wirklich eins der gehypten, auch teuren, die hatten einen ähnlich wie Jägermeister. Jägermeister war in Deutschland ja eigentlich immer... war unrelevant, nicht so. Und dann ist es in Amerika groß geworden durch einen sehr guten Importeur. Und dann ist sozusagen die Welle zurückgeschraubt nach Deutschland und hier einmal den Erfolg. Und das ist der erfolgreichste Likör der Welt, glaube ich. Zucker-Sales sozusagen.
Ja.
Auf jeden Fall war Berenzen dann genauso, die hat das Image in Amerika als Top, ich will gestern Spirituose, aber doch, ich kann sagen, aber Cocktail-Zutat. Und ich habe gerade überlegt, welchen Alkoholgehalt Apfelschnaps hat, ich weiß nicht, auch sehr schwierig, Dose, glaube ich, immer noch.
Ich glaube schon.
Ja. Auf jeden Fall hat der Apple-Martini dann für die Verbreitung dieser Unart der Teenies gesorgt. Und da muss man in Amerika sozusagen auf dem flachen Land und in der Breite immer noch ein bisschen aufpassen, aber sicherlich nicht mehr in den erstklassigen Bars, die es in Amerika gibt. Die machen das schon sehr, sehr, sehr gut.
Genau, es kommt darauf an, wo man hingeht. Und ich hoffe, die geneigten Bildungsdrängler werden sich vorher informieren, welche Bars sie so
genau, besuchen. Sonst kann man auch immer eine E-Mail an die Bildungstrinker schicken oder einen Twitter. Ich weiß nicht, gibt es jetzt auch, habe ich gesehen.
Bildungstrinken,
glaube ich. Ne? Bildungstrinken. Und wir versuchen dann zu antworten.
Aber wir sind endlich im iTunes-Verzeichnis.
Oh ja, stimmt. Wir sind im iTunes. Man kann das abonnieren und auf seinen sozusagen MP3-Player seiner Wahl legen.
Oder super, so. Also Apple, it just works. Ja, einfach hier klicken, nach 24 Stunden sind sie drin, 3 Tage später nichts, 7 Tage später nichts, dann eine Episode drin.
Das musste wahrscheinlich 3-mal gegengehört werden von der Zentralstelle, ob das wirklich, wirklich, wirklich verbreitet werden soll. Es gibt dann so ein paar Sonderformen von Martini, die ich, wie gesagt, wir haben eben schon über ein paar geredet, den In-N-Out-Martini, den Dry-Martini, den Naked-Martini, den 50-50-Martini, den Perfect-Martini mit beiden Sorten Wermut. Vespa haben wir jetzt erklärt. Gibson haben wir, weiß ich, ob wir schon erzählt haben, das wird immer mit, das sind Pear-Zwiebeln, kommen da als Dekoration.
Das haben wir auch erwähnt.
Da gibt es verschiedene Geschichten zu, die ich immer am charmantesten finde, sind, dass es nach den Gibson Girls benannt wurde, das waren so Hollywood-Ikonen in den, ich weiß gleich, 30ern, 20ern. Mit einer dementsprechenden Oberweite, deswegen sagt man, als Backer müssen mindestens 2 Pear-Zwiebeln. Was ist die Geschichte, Herr Bauer? Ich versuche hier flüssiges Wissen weiterzugeben. Auf jeden Fall, die andere Geschichte ist, dass der Agent der Gibson Girls, der mit denen so reich geworden ist, dass der diese ganzen Hollywood-Partys nicht mehr aushalten konnte, weil jeden Tag so viel getrunken wurde, dass er mit dem Barkeeper den Deal gemacht hat, dass sein Drink, der Gibson Martini mit den Pear-Zwiebeln, war ohne Alkohol, mit wenig. Und daran konnte er erkennen, welcher für ihn ist. Er hat angefangen, das halte ich für sehr wahrscheinlich.
Ja.
So würde ich das nämlich auch
machen. Also, wenn Herr Mayer irgendwie mit Zwiebeln
sieht. Ja, das muss nicht Zwiebeln sein, aber ich finde die Idee sehr, sehr schmeichelhaft, hat
sein Gästen
nicht zu erklären, dass man irgendwie nichts trinkt, sondern einfach so zu tun, als ob und dem Ganzen aber überstehen und sozusagen da drüber stehen. Und
ich werde das mit Knoblauch nochmal probieren. Wenn Zwiebeln okay sind, geht auch Knoblauch.
Und dann gibt es so, man sagt, es gibt so eine englische Variante, da, ich glaube, da haben wir in der Gimlet-Folge drüber gesprochen, ich bin mir gar nicht sicher, über den Pink Gin haben wir drüber gesprochen.
Nee. Haben wir nicht?
Falls ja, bitte rausschneiden. Könnte ich nämlich eine Geschichte zu erzählen. Pink Gin ist Gin war ja früher das Offiziersgetränk der britischen Navy und neben dem Gimlet hat man auf den Navy-Schiffen Pink Gin serviert. Man hat eher so eine Art Sherry-Glas, also ein kleines Mini-Weinglas oder Sherry-Glas, hat man mit 2-3 Tropfen Angostura, dann hat man das Glas sozusagen ein bisschen geschwenkt, dass sich das so am Rand benetzt und hat das mit Gin aufgegossen. Dadurch kriegt ihr das so einen leichten, für Pink, weiß ich, aber dadurch hat es den Namen bekommen, Pink Gin. Das ist eigentlich Gin mit Angostura.
Okay.
Technisch keine Martini-Variante, aber sagen wir, die Engländer haben da so ein bisschen anderen Style gehabt.
Gin ist bestimmt lecker.
Und was ich unbedingt erwähnen möchte, weil ich finde, das sticht so hervor aus diesen ganzen ekeligen Teenie-Varianten. Es gibt halt einen, den ich sehr hoch, sehr gelungen finde.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt.
Den ich unbedingt erwähnen möchte, den ich vorgestern in Moskau noch zwei davon getrunken habe, spät nachts. Das ist der Espresso-Martini. Dickbretzel, frischer Espresso, man kann Kaffee und Espresso-Likör dazugeben, meist noch ein ganz kleiner Schuss flüssiger Zucker, sehr viel Wodka, gut und lange shaken. Ich finde einen sehr guten Weg. Es hat eigentlich nichts mit dem Urgedanken eines Martinis zu tun, trägt den Namen Espresso-Martini, weil der Espresso drin ist. Ist ein, finde ich, sehr gelungener Drink, wobei wir als Bildungstrinker wissen sollen, dass die Namensgebung Espresso-Martini nicht ganz gelungen ist, aber der Drink ist
fantastisch. Wenigstens ein Spitzenglas servieren.
Ja.
Na dann.
Das ist ein toller Drink. Der gefällt mir sehr gut.
Auch denn auch mit Decaf?
Das weiß ich nicht. Naja, das ist so ein bisschen die Entwicklung des Martinis und also heute ist eigentlich immer schon, gerade in Deutschland in den guten Bars ist es so, dass wenn man Martini bestellt, ist eigentlich ganz klar, dass wir von Gin Martini reden. Und man läuft Gefahr, dass er eigentlich wieder zu trocken gemacht wird. Ich will gar nicht sagen zu trocken, aber ich selber bin in den meisten Fällen sogar ein Freund von einem gewissen Anteil Wermut.
Mhm. Also ich habe jetzt hier einen Martini mit dem Gin Number 209.
Ja.
Ich habe 3 zu 1, also 2 zu 6, ja. Ja. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich mache sonst auch mal ein bisschen trocken, aber zu trocken wird dann auch irgendwann, kommt auf den Gin an.
Ne? Und jetzt kann man überlegen, was sozusagen die Faszination am Martini ist.
Es ist halt ein sehr direkter Cocktail. Also,
ich finde, also gerade ist, es enthält keinen Zucker ausnahmsweise mal. Es ist wirklich nur Gin und trockener Wermut. Wenn man möchte, dieser Bitter. Wer sich mit Alkohol, wer also gewohnt ist, puren Alkohol zu trinken oder auch schon, ja, es geht ja, ich glaube, wenn man das, wir alle haben ja unsere Entwicklungskurve, was das Trinken angeht. Und die fängt ja ganz woanders an. Und irgendwann landet man dann auch, dass man sozusagen puren Alkohol mag. Und dann ist man nicht mehr weit weg vom Martini. Und dieses klare, kalte, beißende. Mhm. Und ich finde wirklich da, das schreibt auch Embry in seinem Buch, wie gesagt, das wäre perfekte Cocktail, meistens kriegt man den nicht perfekt. Das kann ich in der Regel unterschreiben. Wie gesagt, wenn man wie Herr Bauer gleich in immer nur gute Leben geht, dann ist das natürlich lobenswert. Aber ich finde zum Beispiel Martini, also zu Hause, kleiner Kreis für Gäste, ja, ganz toll. Eine gute Bar, ruhiger Abend, ja. In Amerika ist das ja auch so ein Partydrink. Da würde ich aber eher sagen,
passt irgendwie nicht rein, oder?
Für mich gar nicht.
Martini verbinde ich halt so mit Ruhe und vielleicht ein Kaminfeuer.
Wobei, oder wie heißt denn dieser großartige Film, der jedem Bildungstrinker nahegelegt ist, der Partyschreck von...
Der.
Das muss ich mal. Hier gibt es auch diese modernen Hilfsmittel. Der Partyschreck. Ein großartiger Film. Der Partyschreck.
Ist ein Originaltitel.
Ist eine US-Filmkomödie.
The Party, okay.
Heißt das nur The Party?
Ja.
Okay. Sei empfohlen. Und was man auch gucken sollte, ist, das heißt im Englischen, das sind Filme aus den 30er, glaube ich, ja, The Tin Man. Mhm. Nee, das ist schon wieder falsch. Tin Man ist diese Geschichte von...
Also Tin Man ist bei The Wizard of Oz.
Genau, also wie heißt denn... Das hat... Jetzt muss ich überlegen.
Worum geht's denn?
Um Alkoholismus in dieser Form. Entschuldigung, ich weiß, wie es heißt. Pardon, ich verwechsel das immer.
Soll ich gerade sein schönes... Okay, Google, schau mir Movies von Alkoholism.
Nee. Und das muss man sich tatsächlich angucken. Das heißt nämlich The Thin Man, T-H-I-N. Ah, ich verwechsel das immer.
Subtil.
Und The Thin Man, der dünne Mann, sozusagen, Originaltitel The Thin Man.
Mordsache, dünner Mann. Alles klar.
Das ist unglaublich. 1934 gedreht, ganz scharf, direkt nach der Prohibition sozusagen veröffentlicht. Da hat jemand, weiß ich nicht, ob das einer geplant hat, das ist so. Und diese beiden, jetzt muss ich überlegen,
das ist ein Wissen im Spiel.
Bitte? Eindeutig. Es geht um ein Ehepaar. Ich glaube, es ist dieser Nick Charles und seine Frau Nora. Kriege ich es durcheinander? Hoffe ich nicht. Die halt diesen Mordfall und es geht um diese Krimi-Geschichte. Aber es geht permanent und die beiden leben in den besten Kreisen, sind immer nur in den teuersten Hotels auf den besten Partys. Und es geht original darum, dass die wachen morgens im Hotel auf und rufen den Roomservice und dann kriegen die Martini-Kannen und mixen sich Martinis. Und es geht nur um gute Drinks und ums Trinken. Das sind fantastische Filmthemen. Man kann mal auf YouTube gucken. The Thin Man, da gibt's mal so ein paar, die schon sehr, das macht schon Spaß. Da erklärt er zum Beispiel, dann werden so Szenen eingeschnitten in einem großen Ballsaal oder ich glaube in einer Hotelhalle und dann ist so dieser Barchef in einer riesen Bar und dann geht er zu den Barmixern und die Band spielt und dann hört man zu, das müsst ihr anders machen. Wenn jemand Martini bestellt, müsst ihr mixen, dann beschreibt er mal die Drinks mit den Musikstilen. Also der eine Drink muss wie ein Foxtrot gemixt werden, der andere wie ein Walzer und er erklärt, wie man den Drink richtig, also es geht die ganze Zeit nur ums perfekte Trinken und es macht, es ist ein großes Sehvergnügen, also es sei sehr empfohlen.
Dieser erste Satz der Handlungsbeschreibung ist ja auch schon sehr gut. Der erfolgreiche Detektiv ehelicht die elegante Millionenerbin Nora, um seine Zeit fortan primär dem Trinken, den ironischen Wortgefechten mit seiner Frau und dem gemeinsamen Hund Mr. Erster
zu bestimmen. Den Hund gibt's auch mal, der ist auch super.
Primär dem Trinken ist alles klar.
Und das ist großartig. Also eigentlich können wir diesen Podcast einstellen. Wer diesen Film gesehen hat, weiß eh alles.
1934, ja, nicht
direkt nach der
Seite. Okay.
Und wie gesagt, Martini, sonst sehe ich das nicht so für eine Party. Ich sehe das eher... Für mich ist das so ein...
Ja, eben. Also Martini ist nicht mit Laut und Licht und...
Für mich nicht.
Sondern eher so Cocktail-Dresses und gepflegt rumstehen. Und
genau, wie gesagt, das ist wirklich... Vielleicht mag ich den Drink, man nennt ihn auch den König der Cocktails. Mhm. Sozusagen der Martini-Cocktail.
Jetzt habe ich diese König der Löwen-Szene im Kopf.
Das kann auch nicht nach einem Martini schon sagen. Aber ich bitte.
Sagt es und randaliert. Mhm. Ja. Unterschätzt nicht die Kraft von Disney-Bildern. Die sind schon sehr...
Verstehe. Ja, das ist
kulturell verankert.
So, und dann, also ich, wie gesagt, ich kann das nicht als, für mich ist es ein Drink für eine gute Bar, ja. Und deswegen mag ich ihn wahrscheinlich auch so sehr.
Ja, Martini ist irgendwie auch so schummeriges Licht.
Und das Tolle an diesem Drink ist so ein Minimalismus. Eigentlich nur zwei Zutaten, müsste genau. Ja eigentlich so einfach sein. Dabei kann man halt so viel falsch machen, dass es irgendwie immer auch nicht schmeckt. Das ist faszinierend.
Das wäre eben auch so meine Frage gewesen. Was geht denn da schief? Wenn Dinge abmessen.
Naja, das fängt an mit dem Eis. Es gibt natürlich dieses magische, man sagt, dass man diese beiden Zutaten einfach verbindet über das Rühren.
Ja.
Und dann geht es natürlich viel um diese Eistemperatur, ob so ist ja auch einer Party abgestandenes Eis, ja, ist schon so 0 Grad. Es funktioniert dann
anders. Also soll schon gleich kalt sein.
Meiner Meinung nach, ja. Da gibt es dann zum Beispiel, ist so eine große Streitfrage, ob man die Spirituosen frosten soll. Viele Leute sagen dann, verbindet sich nicht so gut, wenn
also das ist wahrscheinlich
eventuell ein bisschen Humbug.
Physisch, chemischer, ja, Unsinn.
Was aber jedem Bildungstrinker ans Herz gelegt werden sollte, sei, das war das Wort, was mir da erzählte, danke. Da war so ein bisschen Gin mit Wermut in dieser einen Synapse, das war dazwischen. Ja. Und was jedem Bildungstrinker ans Wort gelegt sei, ist ein Besuch des Duke's Hotel in London. Die haben das nämlich perfektioniert. Das ist ganz toll, das muss man wirklich, wenn man in London ist, das muss man machen. Das befindet sich irgendwo also sehr innenstädtisch, irgendwo im altehrwürdigen Finanzbezirk. Vielleicht kann Herr Baum mal kurz gucken, wo.
Ich schaue gerade an die Züge fahren.
Nach London mit Zug.
Ach, das ist eine schöne Fahrt.
Okay, verstehe. Auf jeden Fall, Duke's Hotel, man geht dann von dieser Straße eine ganz kleine Einfahrt.
10 Stunden kannst du noch sein. So, hast dabei noch schön Paris gesehen und so.
Verstehe. Man geht in eine ganz kleine Einfahrt, also eine so kleine Einfahrt, da passen gerade so diese englischen Black Caps durch, ist ein bisschen eng, sehr oldschool. Dann kommt man in einen Mini-Innenhof und an diesem Mini-Innenhof ist am Ende eine kleine Tür mit so Bleikristall und ein Fenster mit Bleikristall. Davor ist so ein Blumenbeet vor dem Fenster, so ein kleiner Blumenkasten mit toll gemachten Blumen. Und da drüber hängt eine der größten Union Jack-Fahnen, die man je gesehen hat. Der ganze Innenhof ist eigentlich eine wehende Union Jack-Fahne. Die drehenden Taxis müssen da.
Sieht man's? Schick.
Sieht man's?
Duke's Hotel.
Genau. Es ist nämlich ein sehr kleines Hotel.
400 Euro die Nacht.
Genau. Das Hotel ist, also ich habe das mal einmal erlebt. Ich weiß nicht, man sagt, das ist so, ich weiß nicht, also das war so diese Situation. Ich habe mal gewartet auf den, das ist das Zimmer. Das ist doch ein toller Eingang, oder?
Das ist
doch
ein Eingang. Aus, ja.
Sehr klassisch, sehr zurückhaltend, ein kleiner Innenhof. Und man erkennt gar nicht, dass dahinter so ein tolles Hotel ist.
Außer was hat schön
mit dem. Genau. Und ich stand mal am Empfang, habe gewartet, um in die Bar zu gehen. Und hörte ich so dieses Gespräch, dass ich hätte gerne ein Zimmer. Und das Erste, was der Mann vom Empfang fragte, war, waren Sie schon mal bei uns? Nach dem Motto, hier kann nicht jeder, also kennen wir uns oder warum wollen Sie ein Zimmer bei uns haben? Ich weiß nicht, ob das so, man sagt, die sind so ein bisschen.
Das ist so ein kleines Bootstrapping-Problem, oder? Man wird nur rein, dass sie schon mal da waren.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man geht dann in die Bar. Die Bar hat, glaube ich, 2 oder 3 Räume. Ich glaube, es sind 3. Egal. Eigentlich sitzt man nur an kleinen Tischen an der Bar, weil der eigentliche Barraum ist mini. Die Bar hat nur 2 Plätze oder 3 und ist ganz klein und alle sitzen an diesen kleinen Tischen. Und wenn man so um 5, also 17 Uhr dahin geht oder 18 Uhr, was ganz toll zu sehen ist, die haben ganz tolles Martini-Glas, das gibt es auch nur im Jux, glaube ich, das ist sehr berühmt. Und alle Tische stehen voll mit diesem Martini-Glas. Und man muss da Martini trinken. Man geht dann dahin und sagt, gut, jetzt, ich habe gehört, wir müssen Martini trinken. Man setzt sich also, der Kellner kommt an den Tisch und fragt, was darf ich Ihnen bringen? Wir hätten gerne 2 Martinis. Dann fragt er, Wodka oder Gin? Dann sagt man, Gin. Dann fragt er vielleicht, welche Marke? Dann sagt man so und so. Und dann geht er wieder weg. Und dann kommt er wieder mit einem kleinen Beistelltisch und so einem Tablett, stellt es da hin. Und dann bringt er alles fein säuberlich, also 2 extrem kalt gefrorene Gläser, also 2, wenn man zu zweit ist natürlich. Und dann ist der Alkohol sozusagen, den man gewünscht hat, der ist ganz, ganz kalt gefroren. Und was die da halt machen, die mixen den Martini nicht, sondern die haben halt diese brutal kalt gefrorene Gläser, dann haben die einen ganz fantastisch alten Flakon, dann nimmt er so und sprüht den Wermut ins Glas, also dann öffnet er diese Flasche und gießt diesen öligen, Gin und Wodka neigen immer dazu, sehr ölig zu werden, wenn sie so kalt sind, diese ölige Flüssigkeit ins Glas und fragt dann noch, ob man Zitronenzeste möchte, dann spritzt er so ein bisschen feinste Almalfi-Zitrone, brutal gelb und immer lecker über den Drink ab. Serviert und geht wieder weg. Also da trinkt man Martini-Cocktail ungerührt. Sozusagen nur eingegossen, gefroren. Ist aber so stilisiert worden, dass es ein unglaubliches Erlebnis ist.
Ja.
Man kann nicht mehr als 2 schaffen, meiner Meinung. Ich habe das versucht.
Ich habe sicher irgendjemand gesagt, jetzt gerade Challenge accepted.
Das könnte sein, ich würde es nicht empfehlen, weil man muss in so einem Haus ja auch man muss das mit Würde betreten, auch mit Würde wieder verlassen, sonst ist so ein Besuch auch.
Oder
mit
Würde. Würde
nein. Also ich habe immer nur 2 geschafft, das ist aber durchaus ein Trickvergnügen. Also London, Dukes, Martini muss man machen.
Also an die Bar kommt man auch, wenn man da kein Hotelzimmer hat, oder?
Ja. Ich glaube, es gibt eine Regel, man darf keine T-Shirts tragen oder keine, also Herren und so, das ist sehr, die machen das aber sehr stylisch. Die kommen dann und bieten die ihm irgendwas an. Dann, wenn man so, dann sitzt er, da war irgendwie einmal neben uns so ein Gast, der zog dann so seinen Pullover aus, dann kam der Kellner und fragte gleich, sollen wir ein Jackett bringen, oder?
Das ist ja wirklich.
Ja, die machen das schon mit Würde. Aber die wollen halt, so nackten Männer an, das ist in der Regel unästhetisch, also das wollen die nicht sehen. Okay. Das kann ich auch nur sehr unterschreiben.
Ja,
bei Frauen sind die da ein bisschen natürlich dementsprechend großzügiger.
Okay, Kleider und Beinkleider sind
okay. Macht Sinn, ja, natürlich. Und also sozusagen für den Martini-Trinker im Aufbaustudium sei der Besuch des Dukes, das ehrwürdige Dukes Hotel in London oder sehr empfohlen.
Und irgendwann später im dritten Semester darf man dann nach Barcelona.
In die Stroy Martini.
In die Martini Bar.
Das ist der nächste tolle Martini-Tempel. Die haben das ganz, das ist eine meiner, ich finde, eine der schönsten Bars, die es gibt. Ja. Ganz toll. Ganz
das sieht toll. Echt toll aus.
Es ist also so, ich finde es wirklich eine der schönsten, weil es halt, es ist berühmt, aber es ist noch nicht so, es gibt ja manchmal so berühmte Bars, die so touristisch verkommen sind. Ja. Und die halten da noch so die Fahne ganz weit oben und die machen das so gut. Und was die einfach ganz toll gemacht haben, die haben in diesem Tresen, in der sehr lang ist, in der Mitte, ist wirklich die Fläche und da werden nur Martinis gemixt. Mhm. Und dieser Barkeeper, der die Martinis mixt, steht höher. Also der tritt eigentlich auf so eine Art Altar. Und auch dieser Vorbau.
Das ist diese hier, ne?
Das ist, ja, das ist der Tisch, das ist hinten das Restaurant. Aber das, die Bar ist das, ja.
Ach so.
Die haben dahinter noch ein Restaurant.
Sie haben noch mehr.
Es gibt die Bar zweimal, mittlerweile einmal auch in Madrid.
Ja.
Barcelona ist sozusagen das Dry Martini, ist das Urgestein. In dem Haus gibt es auch hinten ein Restaurant, das heißt, glaube ich, Pick Easy.
Ja, genau.
Und diese Bar in der Mitte, wie gesagt, diesen Tempel mit dieser leichten Erhöhung, sowohl für den Barkeeper als auch, das ist so ein kleiner erhöhter Bereich, auf dem der arbeitet, so eine kleine, tolle Platte, dass auch alle das sehen können. Und die haben das auch so ganz bis zum Ende durchgedacht. Die greifen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, die holen ihr Martini-Glas, ich glaube, es steht schon mit einem Mini-Tablett im Froster. Die wollen das Glas einfach nicht anfassen, weil die möchten nicht, dass dieser Frosteffekt irgendwo... Das sind natürlich die Nuancen, über die es sich absolut lohnt nachzudenken.
Aber das sind die Dinge, die mich jedes Mal so ein bisschen ärgern, wenn ich zu Drinks mache. Da hast du dieses gefrostete Glas und musst irgendwie raus. Und wie nimmst du es raus?
Mit Tablett einfach.
Mit Tablett, genau.
Das hilft dir ja jetzt nur, dass man sozusagen den zweiten Froster kauft für zu Hause.
Ja, ich habe ja noch einen im Lager stehen.
Ich wollte es nur sagen. Ne? Also Dry Martini in Barcelona auch ein ganz toller Ort, Martinis zu trinken. Ich glaube, es gibt viele gute Bars, die das ordentlich machen. Wir haben uns ja zum Beispiel wie hier am Tisch stehen, was man natürlich in einem Audio-Podcast nicht sehen kann.
Nein, aber ich werde ein Bild davon machen.
Ein Bild. Ne, wir haben davon ein Bild. Aber wir haben uns ja zum Beispiel dafür entschieden, diese Variante zu servieren, ein Mini-Glas zu nehmen,
ja,
wo eigentlich nur ein halber Martini reinpasst. Und die andere Hälfte kommt in diese Bowl. In dieser Bowl mit Crushed, das ist eine kleine Karaffe. In dieser Karaffe wird der Rest eingefüllt. Die Karaffe bleibt, der Inhalt bleibt dann sozusagen um den Gefrierpunkt, was die Temperatur angeht. Die
andere Hälfte vor allem.
Die andere Hälfte sozusagen. Und man kann sich sozusagen das zwei oder meistens dreimal befüllen. Zweieinhalb Mal kann man das Glas befüllen. Man kann sozusagen, weil wir natürlich ein Großteil der Plätze im Lyon sind Tisch, also ist am Tisch. Wir haben einfach überlegt, weil was ich hasse, sind, das wird natürlich auch für Deutschland gemacht noch, ist diese großen Martini-Gläser. Weil wenn das wird dann einfach relativ schnell warm. Natürlich soll man ein wenig schnell trinken, aber bei purem Alkohol ist das natürlich auch, hat das so seine physischen Grenzen. Und ich mag dieses sehr, sehr große Glas nicht.
Man kann ja auch die großen Gläser nicht so voll machen.
Nee, und dann, also deswegen haben wir uns unterschieden und gesagt, gut, wir wollen am Tisch servieren und gerade wenn es natürlich auch, wir können nicht sehr kleine Drinks schaffen, wenn nicht, dann muss ja auch realistisch bleiben, was man am Samstagabend schafft. Dann haben wir gesagt, dann machen wir so, dass wir sozusagen dass der Martini zweigeteilt wird, man bekommt den einen Teil sozusagen kalt gestellt und kann sich selber nachschenken. Und eigentlich finden wir das, ich muss gestehen, ich habe es geklaut, die Idee, das kam aus dem Pego Club in New York. Mhm. Da habe ich sie mit irgendeinem anderen Drink mal gesehen.
Ja, ich habe auch einige übernommen.
Ja. Und ich finde den Service so eigentlich ganz gelungen.
Ja, vielen.
Ja, und wir verkaufen tatsächlich hier im Lyon sehr viele Martinis. Das liegt sicherlich daran, dass wir uns mittlerweile so als Classic Bar etabliert haben.
Das Ambiente spricht ja auch.
Das Ambiente und allgemein so ein Revival der Classic Drinks. Aber ich weiß zum Beispiel früher in der Atlas Bar oder in anderen Bars, das war selten. Aber ich erinnere mich an einen Abend, da kam eine Frau an die Bar. Sah sehr attraktiv aus, muss ich gestehen. Hatte also eigentlich schon ein wenig meine Aufmerksamkeit. Und bestellte, das war gerade ein neuer James Bond Film in den Kinos. Das war schon einige Jahre her, ich glaube so 12, 13. Ich weiß nicht, welcher das dann war. Und bestellte einen Martini Cocktail.
Dann kam Gordon Eye raus.
Und ich muss gestehen, das finde ich nach wie vor extrem cool. Wenn jemand so gekonnt und so lässig einen Martini Cocktail bestellt, das hatte sofort meine Aufmerksamkeit. Und ich muss gestehen, ich habe diese Frau geheiratet.
Das wollte ich gerade fragen. Ja. Jetzt hätte ich das sofort jetzt zu Ja gesagt. Super. Ja, aber schön.
Das ist jetzt tatsächlich kein Klischee, das war wirklich so. Wir haben uns so.
Cool.
Ja, wer ist das denn, bitteschön? Und sie war auch mit, ich glaube, ihrem Freund zu der Zeit da, das haben wir dann irgendwann mal ausgestochen. Aber
ja,
das hat sich so, aber ja der Martini hatte meine volle Aufmerksamkeit. Und es war wirklich.
Ich habe gerade festgestellt, dass GoldenEye schon vor 20 Jahren.
Okay, nee, da war es der nicht, aber es war irgendein Film, der da.
Strohne.
Und ich glaube, um das so ein bisschen so abzuschließen, weil unser Stündchen ist ja eigentlich schon um. Will der Bauer eigentlich auch noch was sagen?
Ich habe ja am Anfang was gesagt.
Das so, verstehe ich. Um das so abzuschließen, ich glaube, wie gesagt, Martini ist ein großes Thema, man kann da sehr drüber nachdenken. Was Tolles ist, oder was Barkeeper sehr schätzen, wenn man vielleicht einen Barkeeper beeindrucken möchte.
Ja, es ist so.
Wenn man, also wenn es die Zeit hergibt und wenn man das Gefühl hat, das wäre jetzt angebracht. Ja, im Moment ist immer Samstagabend Bar voll und es interessiert eh keinen, weil man eh keinen Fokus hat. Aber man kann, glaube ich, Barkeeper nach wie vor, so wie mich vor 12, 13 Jahren, vielleicht wird man dann gleich geheiratet, das weiß ich nicht.
Na, muss man auch, vielleicht will man das ja gar nicht.
Deswegen aufpassen, wenn man sowas bestellt. Aber ich glaube, man kann Barkeeper nach wie vor beeindrucken. Mit Martini hat, ich merke das auch bei unserem Kalender, es ist immer bei Martini, wenn das gut geht, ist immer so ein bisschen Augenbraue hoch. Wer ist das? Warum auch immer? Das ist immer so ein Drink, wo man sagt, ne, interessiert sich einer sehr dafür, wer ist das? Was? Wenn man dann vielleicht sozusagen über die Zeit sein Martini findet und das auch so charmant rüberbringt, dann hat man, glaube ich, gleich so eine gewisse, so einen Respekt oder so eine Glaubwürdigkeit und hat sich gleich sozusagen schon im Ranking beim Barkeeper nach oben gearbeitet.
Wenn man das dann möchte, dann muss man den Dienst
gebracht. Genau, und wenn man dann gleich denkt, ich hätte gerne Gin Martini 3:1, hätten sie Tanqueray 10 und vielleicht Mancini, Wermut oder was immer mal Mancino heißt oder Noli Pra oder wenn man so seinen Style entwickelt hat.
Ja, da hat man ja viele, viele Möglichkeiten.
Da kann man ins Unendliche gehen, das stimmt.
Viele Gins, einige Wermute.
Ja. Das ist irgendwann mal die weit geplante Sonderfolge. Ja. Da müssen wir uns mal vorbereiten für so ein Gespräch.
Vorbereiten?
Ja.
Na gut. Ist halt so. Ja. Da ist ja schon mal vorgekommen, muss man jetzt sagen.
Ja. Ja. Aber ich würde sagen, das ist so der erste Kurzüberblick über Martini. Wichtig ist ihn trinken.
Genau, das ist ja so meine Expertise, liegt ja auch eher am Trinken, das Martini.
Zur Not auch mit Oliven-Knoblauch-Lack.
Zur Not. Jetzt mal nicht wissen, bevor du es nicht probiert hast.
Ja, mit dem.
Ich weiß nicht, ob ich das. Nein, ich glaube, Knoblauch-Lack wäre wirklich ein bisschen viel.
Ja.
Ja, aber ja. Wie gesagt, bisher hatte ich nur gute Martinis.
Ich habe es irgendwo mal gelesen, man sagt, vielleicht sozusagen zum Abschluss der Folge, a Martini is a liquid trifle, small and perfect.
So soll es sein.
So soll es sein.
Also. Darauf kann ich nur mein leeres Glas nehmen.
Mein volles für einen Audio-Outtake.
Ja, ne?
Und gehen Sie in eine Bar.
Sie veröffentlichen
diese Folgen ja meistens samstags abends.
Eigentlich immer.
Ja, das heißt, gut, vielleicht samstags nicht in eine Bar gehen, warten Sie. Und jetzt wieder, gehen Sie Sonntag.
Gehen Sie am besten gestern in eine Bar.
So. Oder Sonntag. Samstag ist vielleicht nicht der passende Tag für Martinis. Also nicht so die Kernzeit, wenn es so voll ist.
Ich finde, Freitag ist ein guter Tag für Martini. Donnerstag ist ein guter Tag für Martini.
Ja, eigentlich ist immer ein guter Tag.
Sonntag ist ein guter Tag für Martini.
Ja, ich verstehe.
Und Montag eigentlich auch. Also.
Ich hab's verstanden.
Dienstags und Mittwochs könnte man vielleicht Martini trinken.
Ja. Und man muss probieren.
Ja.
Man muss sich trauen. Ich finde es wirklich sehr, mir gefällt es sehr gut. Es ist ein toller Drink, also ich finde einen perfekt. Zwei ist manchmal auch gut. Drei, wenn nicht im Dukes. Oh, das sind schon besondere Anlässe.
Immer das andere Table, andere Host.
Genau. Mhm. Das sind schon besondere Anlässe. Und danach ist dann schwierig.
Aber man muss sich schon bewusst sein, dass es da echt nur Alkohol
ist. Es ist sehr viel Alkohol.
Ja. Das sollte man. Aber es ist sehr, sehr schmackhaft.
Genau. Und, so ein Martini am frühen Abend. Wow.
Dann vielleicht noch einer am etwas späteren Abend. Einer zum Abschluss.
Genau. Also, liebe Bildungsfreaker, wir hoffen, wir konnten einen ersten schnellen Überblick zum Thema Martini und die Folge, die ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Folgefolgen, die wir noch haben. Wie gesagt, man findet die jetzt im iTunes Store, man kann das sozusagen abonnieren für seinen MP3-Player seiner Wahl oder sein Smartphone seines Herzens.
Jawohl.
Jawohl. Und
diejenigen, die kein Apple-Ökosystem jünger sind, können das auch einfach um den Feed abonnieren, der
auf der Webseite verlinkt ist. Genau, auch so ein technischer Hinweis, Feed, genau.
Feed.
Und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Wir freuen uns über, wer möchte, kann uns gerne sozusagen kontaktieren und uns, wir sind immer sehr kurzfristig, was unsere Inhalte angeht.
Naja, nicht immer.
In den letzten Malen schon.
Wir waren total schlau und haben uns erst einen Puffer aufgebaut.
Ja, und den haben wir dann aber abgestrampelt. Durch Herrn Meyers Lenz Abwesenheit.
Ja, vor allem, weil Herr Kappes ja so großartig abgeräumt hat und wir dann diese Folge natürlich unbedingt rausbringen mussten.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, wir werden
es wieder aufholen.
Genau, versprochen. Also, bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns bis dahin. Hoffentlich einen gut gerührten Martini im Glas.
So sei es. Cheers.
Cheers.